Ihr Lieben, wir haben wieder Gelegenheit, Gottes Wort zu hören und ich will am Anfang fragen, ob ihr wisst, was das war, wenn es klappt. Hat jemand diese Namensliste geübt? Vor 2 Wochen haben wir darüber hier eine Predigt gehört. Ich mache es jetzt nicht nochmal, um Zeit zu sparen. Die Namen aus der Grußliste des Apostels Paulus am Ende seines Briefes an die Christen in Rom. Und vielleicht will ja doch jemand noch sein Kind so nennen oder kann ein Wörtchen mit beitragen, dass die Enkelkinder so genannt werden. Wenn nicht aus dieser Liste, dann wenigstens Zebedäus, wie ich vorgeschlagen habe und immer noch drauf warte. Es ist gut, wenn wir uns mit Namen kennen und ansprechen können, wenn wir unseren Namen vor Gott tragen können. Und wissen, Gott kennt uns mit Namen. Wir haben vor 2 Wochen auch viele Namen hier von unserer Kinderschar aufgezählt. Gucken wir die auch noch an. Yes, hier. Von Benjamin bis Jasmin, erste Gruppe. Zweite Gruppe von Matteo bis Elena. Und ich habe noch eine 3. Gruppe aufgemacht mit allen, die mir eingefallen sind, die ich vergessen habe. Die lese ich aber mal. Rosalie, Smilla, Elise, Tabea, Clara, Freier, Lorenz, Arthur, Ulrich, Dean, Samuel, Bruce, Isabel, Christoph, Maria, Greta, Linda, Felix, Elisa, Timon, Fritz, Samira, Ella. Und nächste Woche mache ich dann wieder die, die ich heute vergessen habe. Also meldet euch bei mir. Also Spaß. Wir könnten viele aufzählen und mir wäre es natürlich interessant, dass ihr auch erzählt, ich weiß jetzt endlich den Namen von der Frau, die immer vor mir sitzt oder von dem Herrn, der immer in der letzten Bank sitzt und so weiter. Es soll sich ja etwas bewegen. Und es ist gut, wenn wir passende Namen zu den Gesichtern wissen und irgendwie etwas verbinden können. Manchmal ist ja ein Name auch ein Programm. Zum Beispiel, wenn man Stark heißt. Ja? Oder Frau Frei oder Familie Fröhlich und Familie Höflich, die heute hier in der Musik sind. Es ist wirklich klasse. Kennt ihr eigentlich die Bedeutung, die hinter euren Namen steckt? Vornamen ist etwas einfacher als Nachnamen, glaube ich. Ihr könnt ja mal ein bisschen forschen, was der Name bedeutet. Und viele Kindernamen, wie man sieht, haben ja auch eine biblische Botschaft. Ich habe hier ein sehr schönes Buch, falls sich das jemand ausleihen will. Biblische Eigennamen. Da sind Ortschaften und Namen aus der Bibel drin und ein bisschen erklärt, was der Name, wo der herkommt, wo der vorkommt und was er bedeutet. Wenn da mal jemand reinschauen will, ich verleihe das gerne, kann dann reihum gehen. Und Namen haben oft eine Botschaft. Es ist natürlich gut, wenn man sagt, ach, das passt total zu dem. Wenn der Pfarrer Herr Walzgott heißt, ne, kenne ich einen, ist doch toll. Es kann natürlich auch manchmal sein, dass Leute sagen, mein Name ist eine Strafe. Es tut mir leid, ne? Also kann man sich manchmal nicht aussuchen. Aber vielleicht fallen euch interessante Namen ein und passende Kombinationen mit Art und Weise des Menschen, der den Namen trägt, oder mit dem Beruf, den er hat. Ich kenne zum Beispiel den Namen Frühauf, Dünnebier, Herr Dick und Frau Lustig, Dr. Sonne, Professor Zorn, Herr Schwänzer, Frau Schnelle und Herr Schnecke, Frau Weiß und Herr Schwarz, Familie Groß oder Klein, kennt ihr auch. Ich finde es persönlich toll, im Namen das Wort lieb zu haben. Und es tut mir leid, für die, die damit leben müssen, wenn da das Wort Böse drinne steckt. Herr Bösewetter kenne ich zum Beispiel jemand. Also, wie ist das? Auf jeden Fall einprägsam, manchmal spannend. Gut, wenn es positiv ist, wenn der Name ein Programm ist. Das gibt es auch bei Ortsnamen wie Freiberg. Ist ja auch ein Programm. Oder ein kleines Dorf, wo ich aufgewachsen bin, daneben. Das heißt Gottgetreu. Oben an der tschechischen Grenze. Und das sind Glaubensflüchtlinge, die sich dort niedergelassen haben, gleich nach der Grenze. Heute geht es in der Predigt um einen biblischen Namen mit Programm. Gibt es auch unter uns Michael. Gibt es nur dich, Michael, oder noch einen anderen Michael? Michael, heute also extra für dich. Weißt du, was dein Name heißt? Ist ein Engel, ja. Und die Bedeutung, die Übersetzung? Weiß es jemand anders? Die Magitta weiß es bestimmt. Streiter Gottes, das ist der Erzengel Michael. Und genau übersetzt, wer ist wie Gott? Wer ist wie Gott? Und das ist ein herrliches Programm. Eine rhetorische Frage, das bedeutet, die Antwort steckt drin, und zwar niemand. Wer ist wie Gott? Niemand. Keiner ist mit Gott vergleichlich. Gott ist unvergleichlich. Ich finde das klasse, wenn uns unseren Namen an Gott erinnern. Michael, Daniel, Raphael. Ihr könnt das mal alles übersetzen. Und wir können ja auch über unseren Namen mit Gott ins Gespräch kommen. Und unser Vertrauen kann zu Gott wachsen. Bei mir ist das zum Beispiel so. Gott ist mein Richter. Da kann man nachdenken, was das bedeutet. Niemand anders soll mich beurteilen als Gott allein, der gnädig ist. Und da wächst etwas mit diesem Namen. Wir können Gottes Wirken erkennen und preisen. Auch bei Michael ist das so. Oder Micha, wie der Prophet in der Bibel heißt. Selbe Namenswurzel. Und ich habe heute aus diesem Programm des Namen Michael den letzten Satz des Buches Micha, der mit der persönlichen Frage beginnt: Wer ist ein Gott wie du? Michael heißt, wer ist wie Gott? Und Micha schreibt den letzten Finalsatz seiner Botschaft mit der Frage: Wer ist ein Gott wie du? Ich lese euch Micha 7, Vers 18 bis 20. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht dem Rest seines Erbteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen und wird unsere Schuld niedertreten. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst an Jakob Treue erweisen, an Abraham Gnade, die du unseren Vätern geschworen hast von den Tagen der Vorzeit an. Kennt ihr diese wunderbaren Zeilen des Propheten Micha, die an seinem Namen anknüpfen? Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt, der es liebt, gnädig zu sein? Ja, wir können uns sicher sein, dass Gott treu ist und sich immer wieder gerne über uns erbarmt, die Schuld zertritt und versenkt in den Tiefen des Meeres. So ist Gott treu und gnädig, wie er es schon immer versprochen hat. Ich habe jetzt nicht abgewartet, ob ihr diesen Satz kennt und wisst, Micha 7, 18 brauche ich immer wieder. Vielleicht kennt ihr ja die alten Lieder. Wo ist solch ein Gott, so wie du, der die Sünde verzeiht und erlässt die Schuld seines Volkes? Ihr singt ja gar nicht mit. Der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Wo ist solch ein Gott, so wie du? Lalalalalai. Ah, das ist jedenfalls ein Hit aus meiner Jugend, und das habt ihr gleich gemerkt, ne? Und ein anderer Hit ist: Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Du hilfst mir auf in deiner Treue und Geduld. Du nimmst all meine Last, nichts ist für dich zu schwer. Du wirfst all meine Sünden tief hinab ins Meer. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? Oh, wer ist ein Gott wie du? Nicht für immer bleibt dein Zorn bestehen, denn du liebst es, gnädig zu sein. Ich glaube, das ist der erste Predigt, wo ihr mal so richtig mitgemacht habt. Und ich höre auch wieder auf mit mit meinem Rhythmus und so weiter. Ich bin froh, dass wir eine Organistin haben und ein Band und so weiter. Aber klasse, dass wir Lieder haben, die uns biblische Wahrheiten tief in unser Herz hineinschreiben. Und manchmal wussten wir es noch gar nicht, dass man zwei Lieder kennt mit Micha 7, Vers 18. Absolut wichtig. Sollten wir kennen, sollten wir singen oder über diese Worte Gott immer mehr kennenlernen und erleben, wie er ist, dass wir nur staunen können und ihn preisen, dass wir merken, wer Gott ist und was er tut. Es geschieht, wenn wir ihn und sein Wirken erfahren und dass wir ihn bekennen und preisen. Sagt jetzt an dieser Stelle bitte nicht zu schnell, schön wär's, oder mir ist gerade nichts danach zumute. Wenn du wüsstest, was mich beschäftigt und wie es mir geht. Ich glaube, wir sollten in allen Situationen, die Gott wichtig sind und die er ernst nimmt, zuerst die Botschaft der Heiligen Schrift hören. Und dieses Zeugnis, dass es eine Wahrheit ist, was wir singen, was wir lesen. Keiner ist wie du, Gott, der die Sünde vergibt. Auch bei der Botschaft des Propheten Micha könnte man, wenn man das Buch liest, einen anderen Eindruck bekommen. Es ist voller Klage und Anklage. Hier wird Gottes Zorn, Gericht verkündigt, Strafe Gottes. Und gleichzeitig leuchten in diesem Buch die Treue Gottes, seine Güte und seine Liebe, Gnade und Barmherzigkeit so stark hervor wie kaum an einer anderen Stelle. Und das hat ganz viel, finde ich, mit unserem Leben zu tun, mit der Wirklichkeit. Da ist etwas, was Gott vergeben muss. Und wenn er es nicht tun würde, dann würde es uns ins Gericht bringen, unter den Zorn Gottes, unter die Strafe. Aber wir haben einen Gott, der gerne immer wieder vergibt. Wir Menschen können das manchmal schwer zusammenbringen, immer nur die eine Seite wahrnehmen, aber es gehört zusammen. Gott benennt und bestraft Sünde. Das ist eine biblische Wahrheit. Alles, was uns von Gott trennt, wodurch wir das Ziel verfehlen, das Ziel Gottes für uns, das will Gott beseitigen. Und deshalb strahlt ja seine Gnade so viel heller. Und Gott selbst sorgt ja dafür, dass er die Sünde nicht, dass uns die Sünde nicht für immer von Gott trennt. Gott selbst sorgt dafür, dass er nicht für immer an seinem Zorn festhalten kann, sondern dass die Gnade gewinnt. Und dass er sich freuen kann. Es steht wirklich da, Gott freut sich, wenn er barmherzig sein kann, wenn er uns retten kann. Vielleicht kennt ihr die Worte ja auch oder diese wichtige Wahrheit. Ja, wir haben einen Gott, der Sünde vergibt. Vielleicht besteht sogar die Gefahr, dass das eine typische christliche Floskel werden kann. Aber es sind Basisworte Gottes, dass wir hören, so ist Gott, so handelt Gott. Und gleichzeitig, so sind wir, so dürfen wir sein. Ich finde das extrem wichtig, wenn wir Gott wirklich persönlich kennen und preisen, dann füllt uns eine Wahrheit, die uns sagt, wer wir selber sind. Und diese Wahrheit bestimmt unser Leben, wer Gott ist und wer ich bin, welche Identitäten, welche Erkennungsmerkmale wir haben als Gott und als Mensch. Da gibt es natürlich einen Unterschied. Wer ist ein Gott wie du, ist die Überschrift. Diese Frage kann man auch umkehren und die Aussage nehmen und bekennen, es gibt keinen anderen Gott, der so ist wie du, so einzigartig, so unvergleichlich. Gott ist Gott. Er war und ist und bleibt Gott allein. Das zieht sich durch. Und das ist die beste, feste Grundlage für unseren Glauben. Doch wie ist unser Gott? Was fällt uns da sofort ein, wenn uns jemand fragt? Er ist gerecht und gnädig zugleich. Gerecht und gnädig, das geht nur zusammen, weil Gott selbst die Sünde beseitigt, die uns Menschen von ihm trennt. Nur so kann Gott selbst gerecht und gnädig sein, wie er seinem Volk, den Vätern Abraham und Jakob schon von Anfang an versprochen hat. Gottes Erkennungszeichen, sein Alleinstellungsmerkmal ist, er selbst sorgt für die Beseitigung der Schuld, der Trennung von Gott. Er verzeiht Vergehen, er erlässt Schuld, er sieht über Verfehlungen hinweg, hält nicht immer und ewig an seinem Zorn fest. Ja, er war zornig und er verurteilt und bestraft Sünde, aber das hat eine Grenze. Es gibt Hoffnung und einen Ausweg. Wir haben einen Gott, der gefallen hat an Gnade, der sich freut, wenn er gnädig und barmherzig sein kann. Er liebt das. Und deshalb tut er es immer wieder gerne, immer wieder neu. Seine Liebe, das kennen wir alles, solche Sätze. Seine Liebe hört niemals auf. Seine Gnade hat keine Grenzen. Und dann dürfen wir das bildlich vor Augen haben, wie Gott unsere Sünde einstampft und versenkt. Er bindet quasi einen Stein dran und wirft sie in die Tiefe des Meeres, dass sie nie mehr aus der Versenkung auftauchen kann. Das ist unser Gott. Und darauf können wir uns verlassen. Wenn wir ihm unsere Schuld bringen und bekennen, sind wir sicher, er ist ein Gott, der gerne vergibt. Niemand und nirgends ist so ein Gott wie du. Habt ihr das schon mal gebetet? Ich finde, das gehört in unser tägliches Gebet. Niemand ist so ein Gott wie du. Nirgends finden wir so einen Gott wie dich. Und da fällt mir auf, was die Beschreibung Gottes für uns dann bedeutet. Nicht nur dafür, wie wir Gott immer besser erkennen und immer mehr erfahren, sondern auch uns selbst. Was ist der Mensch? Ist die andere Frage. Wer bin ich? Und ich will das nur sehen, wenn ich die Identität Gottes erkenne und für mich annehme. Dann weiß ich, wer Gott ist und wer ich bin. Gott ist Gott und ich bin Mensch. Die Formulierung macht den Unterschied deutlich. Es ist eine Verhältnisbestimmung und eine Wertfeststellung. Wer bin ich im Vergleich zum unvergleichlichen Gott? Ein unvergleichlicher Mensch. Wenn ich erkenne, wer Gott für mich ist und was er für mich tut, wenn ich erlebe, dass er meine Schuld vergibt, mir alle Übertretungen verzeiht, immer wieder die Sünde zerstampft und sie unwiederbringlich in die Versenkung schickt. Sein Zorn dauert nur einen Moment und seine Gnade ewig. Das ist doch eine herrliche Freude, eine wertvolle identitätsbildende Maßnahme für uns Menschen. Und Gottes größte Freude, wie wir lesen. Ich habe das für die Predigt heute mal so formuliert. Gott ist der glücklichste Gott. Gott ist der glücklichste Gott, wenn wir seine Gnade und Vergebung annehmen. Wenn wir uns über Gottes Güte und Treue freuen und uns seine Liebe erfüllt, dann sind wir die glücklichsten Menschen. Ich glaube, wir hängen manchmal ein bisschen zu sehr, dass wir uns klein machen und klein fühlen wegen unserer Sünde und Schuld und sagen, Gott, du bist Gott und Jesus, du bist perfekt, aber genau das will Gott ja aufheben mit der Vergebung, mit der Gnade, dass wir in Kontakt mit dem glücklichsten Gott auch die glücklichsten Menschen sind. Und so können wir doch unsere Identität richtig gut beschreiben, finde ich. Wir haben einen glücklichen Gott. Warum? Weil mich seine Liebe erreicht hat. Ach, deshalb bist du so glücklich, weil Gottes Liebe bei dir angekommen ist.
Es ist interessant, wem nach diesem Bibelwort die Gnade Gottes gilt. Falls ihr euch fragt, gilt das auch für mich? Es gibt eine Stelle in dem Text, wo klar wird, wem die Vergebung zuteil wird. Nämlich denen, die von seinem Volk übrig bleiben, als Rest seines Erbteils. Hilft euch das? Denen, die übrig geblieben sind. Der Mensch denkt dann, der Rest, die übrig geblieben sind, wo bin ich nun? Gehöre ich dazu oder nicht? Kann ich mir sicher sein? Entschuldigung. Das Wegdrehen. In der Bibel ist das ein bekanntes Bild, eine feste Formulierung. Immer wenn vom Gericht Gottes die Rede ist, wird in Gottes Wort auch vom heiligen Rest gesprochen. Manchmal so, Gott hebt sich einen Rest auf. Er wird niemals alle vernichten. Sein Zorn hat eine Grenze. Oder andersrum gesagt, die, die ihm vertrauen, die ihre Sünde zu ihm bringen und seine Rettung annehmen, seine Gnade annehmen, die sind der Rest. Das sind die, die übrig bleiben, die durchhalten bis zum Ende. Das ist nicht schwer. Wir müssen nicht perfekt sein, nicht sündlos, nicht besser als die anderen. Wir müssen nur kommen. Und Gottes Erwählung und Gottes Verheißung und Gottes Errettung für uns annehmen. Es gibt einen garantierten Teil des Gottesvolkes, der ihm erhalten bleibt. Weil Gott treu ist, weil Gott gerecht und gnädig ist, wird es immer einen Rest geben. Einen Teil, der gerettet wird. Das ist Gottes Ziel, sein Erbteil zu retten, seine Versprechen zu erfüllen. Und das sind diejenigen, es gilt denen, die seine Gnade annehmen. Also, wenn ihr das tut, jeden Tag neu, dann könnt ihr euch sicher sein. Als Christ kann ich nicht über diese schöne Wahrheit aus dem Alten Testament predigen, ohne über die Gnade Gottes und die Vergebung und Rettung für alle Völker durch Jesus Christus. Jesus Christus ist der für uns Christen der versprochene Messias Israels, zuerst der Retter der Juden und dann der Heiden. Und das höre ich natürlich in Micha 7 oder im Programm des Namens Michael mit. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt? Wer bin ich, dass mir vergeben ist? Wer ist Christus, der mich zu diesem Rest eingeladen hat? Gott hat seinen Sohn geschickt, um alle Menschen seines Volkes und der Völker dieser Erde zu retten. Und Gott hat seinen Zorn und die Strafe für die Sünde auf Jesus gelegt, damit wir Gnade und Barmherzigkeit empfangen. Und Gott ist treu. Er hält, er erfüllt, was er geplant hat. Sein Name ist Programm. Wer sich von Gott, von Jesus Christus retten lässt, wer zu ihm gehört, der heißt Christ. Und auch das ist ein Name mit Programm, dass wir Christen sind. Ihr Lieben, wenn ihr Christen seid, dann hat dieser Name ein Programm. Und er bedeutet, wir haben einen unvergleichlichen Gott, der glücklich ist, wenn wir seine Gnade empfangen. Der uns glücklich macht, indem wir seine Gnade empfangen. Wenn wir das erkennen und festhalten, Gott vergibt mir, dann können wir auch vergeben. Dann können wir unseren Christennamen zum Programm machen. Sein, wir dürfen sein, wer wir sind, was Gott aus uns gemacht hat. Gott, der unvergleichlich ist, zeigt uns, wie unvergleichlich wertvoll wir sind. Und das dürfen wir den Menschen um uns herum bringen. Ihr seid wichtig, wertvoll. Gott will dir vergeben. Gott will, dass du glücklich bist durch die Gnade Gottes. Lasst uns das annehmen und weitergeben, dann ist Gott der glücklichste Gott und wir die glücklichsten Menschen. Ihr Lieben, am Schluss habe ich noch einen kleinen praktischen Tipp. Haltet euch zurück und sagt nicht zu oft oder leichtsinnig, ich weiß auch nicht, wer dieser Gott ist. So leicht rutschen wir hinein, weil wir die Dinge nicht verstehen, weil wir uns zu klein fühlen. Wir können Gott als Mensch oder menschlich schwer erkennen. Gleichzeitig haltet euch zurück, sagt es nicht zu oft und nicht zu leichtsinnig, ich weiß gar nicht, wer ich bin. Oder noch schlimmer, die anderen sind alle besser als ich. Ich gehöre hier gar nicht so richtig hin. Ich fühle mich gar nicht so richtig wohl. Ich bin ein, naja. Ihr Lieben, nehmt Gott und euch wichtig. Erkennt Gottes und euren Wert. Das ist unsere Identität. Gottes Identität, unsere Identität am besten in dieser Verhältnisbestimmung. Wenn wir wissen, wer Gott ist, können wir auch erfahren, wer wir sind. Gott ist unvergleichlich und einzigartig. Und du? Es ist so schwer. Einzigartig und unvergleichlich, weil Gott mir vergeben hat, weil er es sich freut, mir gnädig zu sein. Und deshalb bleibe ich nicht bei Traurigkeit und Verurteilung stehen. Gott hält ja auch nicht an seinem Zorn fest, sondern er will sich ewig freuen an seiner Gnade. Und Gottes Frieden, der größer ist als das, was wir uns vorstellen können, bewahrt dich an Geist, Seele und Leib durch Jesus Christus, unseren Retter und Herrn. Amen.